BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre, sagt der Andreas Estner. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 18 Grad, haben wir gerade gehört in den Nachrichten. Der Frühling ist da und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder unsere Kräuterexpertin Astrid Süssmuth begrüßen dürfen. Astrid, der meteorologische Frühlingsanfang war schon Anfang März. Übermorgen ist der kalendarische Frühlingsanfang und jetzt merkt man es ganz deutlich in der Natur.
Ja, wunderbar. Heute früh schon, wo ich aufgewacht bin um 5:30, da haben die Amseln gesungen und zwitschert und dann habe ich hinausgeschaut und das Aprikosenbäumchen blüht schon. Ich hoffe also, dass es nicht nochmal gefriert. Und dann habe ich eingeschnauft und da war ein richtiger Frühlingsduft in der Luft. Herrlich.
Da fühlt man sich gleich ganz anders.
Ganz anders. Da kann man einfach hinaushupfen und da stehe ich sogar um 5:30 gern auf.
Jetzt geht's richtig los. Es wird wieder bunt im Land und wir werden uns heute über Frühlingsblumen unterhalten. Und du hast dir eine besondere herausgepickt, nämlich die Primel. Und das Motto der heutigen Sendung ist Prima Primel. Der Frühling kommt jetzt richtig in Fahrt. Ja, es ist eine Wohltat, wenn man jetzt ins Freie geht. Die Luft ist schon ganz anders. Astrid, was macht das mit uns?
Es riecht einfach wahnsinnig gut. Und es ist die Zeit von den großen Frühlingsgefühlen. Man möchte eigentlich nur hinausgehen, tief einschnaufen. Und das fängt schon mal damit an, dass wir mehr Licht haben. Also fast 12 Stunden Licht jetzt am Tag. Und damit schüttet der Organismus schon mal ganz vermehrt und von ganz alleine die Wohlfühlhormone des Serotonin und des Dopamin aus. Das heißt, es macht eine leichte Euphorie, es verbessert die Gedächtnisleistung. Ja, gut, dass das Abi jetzt dann ist, weil da kann man ja sich gut vorbereiten, Gedächtnis haut hin. Aber auch diese ganzen optischen Reize, so helle, kräftige Farben, die steigern unseren Antrieb, die machen uns fröhlich und ja, die Verliebtheit kommt auch noch. Und wenn da noch ein stimulierender Duft kommt, zum Beispiel von Blüten, von Pflanzen und vor allem von der Erde, das Geosmin, das macht uns richtig euphorisch, dass wir ganz, ganz nur noch Blümchen sehen.
Geosmin aus der Erde, was ist das?
Ja, das ist der Geruch, das kennst du bestimmt, wenn es gerenkt hat. Ja. Dann hat es ja so einen ganz eigenen Regengeruch, das nach dem Regen.
Ganz genau.
Und dieser Geruch, den findet man im Waldboden ganz stark, der heißt eben Geosmin, also der Erdgeruch. Und man hat immer gemeint, das ist das, was die Erde selber ist, wenn Wasser dazukommt, aber das sind eigentlich kleine Bakterien. Und diese Bakterien, die werden ganz, ganz, ganz aktiv, wenn frisches Wasser, wenn Trinkwasser dazukommt, also wenn es Wärme hat, Trinkwasser kommt, dann arbeiten die und bei denen eher nach Arbeit von den Bakterien, da kommt dann dieser Geruch zustande. Und der ist für uns Menschen deswegen so wichtig, weil ganz evolutionär riecht es überall dort, wo Trinkwasser ist, an Quellen, riecht es nämlich auch so. Und diesen Geruch kennen wir als überlebenswichtig, weil der weist uns den Weg zu Trinkwasser. Und der macht dann eben fröhlich. Da kommt Wasser, das macht fröhlich und jetzt wird es wieder Frühling und wärmer wird es auch noch. Also dieser Geosmin-Geruch, den können wir uns übrigens auch holen, wenn man nämlich eine Blütenschale nehmen wir, eine Pflanzschale, unter der man nicht nur was Duftendes rein, sondern auch noch ein Moospolsterl rundherum, dann haben wir genau diesen Geruch als Kombination was fein Duftendes und dazu ein Moospolsterl mit dem Geosmin.
Geosmin, das ist so, was man im Dialekt so sagt, jetzt macht der Boden wieder auf.
Genau, das ist es. Und dazu eben die Blüten. Und als Blüten, da war natürlich ganz was Feines, die Hyazinthe gerade. Diese Gartenhyazinthen kennst du vielleicht, habt ihr vielleicht auch vor der Haustür. Man kann es aber auch wirklich nur draußen haben, weil es innen so dermaßen stark riecht. Die Hyazinthen, das ist so wie ein Kölbchen schaut das aus, gell?
Ja.
In Blau und in Gelb gibt es als Zuchtfarben, in Weiß und in Lila. Es ist eine ganz, ganz alte Zierpflanze, die hat man schon im antiken Griechenland als Frühlingserwachen gehabt. Da gibt es auch eine schöne Sage dazu, und zwar ist die Hyazinthe aus dem Knaben Hyazinthos entstanden. Der Knabe Hyazinthos, das war ein Prinz aus dem Hause Sparta, ja, diese großen Krieger, und die haben ja alle recht gut ausgeschaut, und das hat der Sonnengott Apoll auch gefunden, gell? Ja, und der hat ihm schon recht gut gefallen, der Knabe Hyazinth. Aber der Windgott Zephyr, dem hat er auch so gut gefallen. Und jetzt hat der Knabe Hyazinthos nicht gewusst, wem er eher so seine Huld schenken soll. Und der Apoll war dann sauer und hat ihn mit einem Diskus abgeworfen, hat den Knaben Hyazinth an der Stirn getroffen. Der ist tot umgefallen und aus dem Knaben Hyazinth erwuchs eben dann die Hyazinthe. Und der Apoll hat ihm dann doch posthum seine Huld nochmal geschickt, dass er eben so gut duftet und die Trauernden immer einhüllen kann. Und der Knabe Hyazinth wurde dann im Reich Sparta begraben. Und die Hyazinthen waren tatsächlich als Feiertage das große Fest, dass der Sommer wiederkommt. Es war das höchste Fest bei den Spartanern. Mhm. Tatsächlich. Und wahrscheinlich war das so eine Art alter Vegetationsgott, der uns eben sagt, jetzt kommt der Frühling wieder und bringt diesen guten Duft, mit denen wir uns wieder verlieben können.
Die Hyazinthen sind ja typische Blumen der Romantik.
Ganz, ganz was Romantisches. Das ist im 16. Jahrhundert, ist die Hyazinthe zu uns nach Mitteleuropa gekommen, hat sich da ausgebreitet und wenn eben die Frühlingsgefühle wieder kommen, dann kommen auch die bunten, schönen Hyazinthen im Garten. Die kommen jedes Jahr wieder, eigentlich auch so ein Sinnbild für das wiederkehrende Vegetationsjahr. Auch wenn sie schon einen ganz, ganz heftigen Duft haben. Übrigens hat Hyazinthos bei uns in Bayern noch eine andere Bedeutung. Es gibt nämlich auch einen heiligen Hyazinth. Das hat mit dem Knaben nichts zu tun. Das ist ein sogenannter Katakombenheilige, der heilige Hyazinth. Das ist eine Ganzkörperreliquie, die ist zusammen mit einem anderen Heiligen im Jahre 1664 aus Rom geholt worden, von diesen Katakomben, also ein früher Christ praktisch, ins Kloster Steingaden gebracht worden. Und der heilige Hyazinth ist der Patron gegen die Trockenheit und der heilige Beninus daneben, das ist der Patron gegen den anhaltenden Regen. Also alles, was man nicht brauchen kann jetzt im Frühjahr. Und dafür haben wir die Hyazinthen im Garten natürlich als Symbol, dass wir es nicht zu trocken wollen, aber auch nicht zu nass.
Die Hyazinthen im Garten und mit denen kann man auch was machen in der Kräuterküche und in der Kräuterkosmetik.
In der Kräuterküche und in der Kräuterkosmetik. Es heißt manchmal, dass sie leicht giftig werden. Das bezieht sich auf alle Pflanzenteile bis auf die Blüten. Die kann man als Dekoration über Süßspeisen, über einen Frühlingskaiserschmarrn zum Beispiel hernehmen. Oder in einer Limo ein bisschen ein Sterndal draufstreuen. Das schaut sehr schön aus und duftet auch fein. Was aber noch feiner ist, das ist aus der Hyazinthe ein Frühlingsdeo zu machen. Ganz natürlich. Ich habe das an meiner Nichte jetzt gerade versprochen, dass ich ein kleines YouTube-Filmchen draus mache, wie man das macht. Das geht eigentlich ganz einfach. Und zwar nimmt man 200 Milliliter Wasser, das tut man abkochen und ein bisschen auskühlen lassen. Und dann schneidet man die Blütenrispe, also diesen Kolben, von einer Hyazinthe ab. Die Farbe ist jetzt einmal wurscht, es muss nur ganz stark riechen. Und die tut man kopfüber in das Glas mit dem abkochten Wasser stellen, so dass die Schnittstelle rausschaut, dass man eben nicht den Pflanzensaft, den mindestens reizenden, aber möglicherweise auch giftigen Neigring. Noch 3, 4, 5 Stunden werden wir das wieder raus, dann 2 Teelöffel Natron einrühren, damit, das ist dieses Trockenpulver, damit man das schön hernehmen kann. Und dann kommt das Ganze in eine Zerstäuberflasche und man hat ein sehr fein duftendes Deo. Allerdings eher für die Damen oder für den Knaben. Hyazinthos.
Passend zum Frühling, ein Hyazinthen-Deo. Ich habe es in der Begrüßung kurz angesprochen, der meteorologische Frühling, der hat schon lange begonnen, am 1. März. Jetzt kommt dann der kalendarische Frühlingsbeginn auf der ganzen Nordhalbkugel. Und dann gibt es ja noch den phänologischen Frühlingsanfang. Das ist ja eigentlich der echte Frühlingsanfang, oder?
Ja, wobei der aber geteilt ist, dieser echte Frühlingsanfang. Und es geht immer darum, wann etwas in der Natur beginnt, wann etwas einsetzt oder wann was aufhört. Im Herbst hört es auf mit dem Laubfall und im Frühling setzt die Vegetation wieder ein mit den ersten Frühlingsblühen. Und das sind zum Beispiel die Schneeglockerl oder das sind die Haselnuss. Wenn die zum Blühen anfangen, das ist meistens so Ende Januar rum, Mitte Februar meistens, dann fängt der Vorfrühling an. Der Erstfrühling ist, wenn die Forsythien blühen, wenn die Birnen blühen, der Löwenzahn langsam kommt, wenn der Bärlauch austreibt, wenn die Wiesen grün werden, wenn die Stachelbeeren austreiben, das ist dann der sogenannte Erstfrühling. Und der ist jetzt natürlich in vollem Umfang da. Wir sind heuer ein bisschen früh dran, es wird eben beobachtet und man hat in den letzten Jahren gesehen, das ist immer weiter nach vorne gerückt. Also immer früher im Jahr haben diese Jahreszeiten schon begonnen. Früher hat es sein können, dass es erst Ende April eingesetzt hat und heuer war es Anfang März, dass eben der Austrieb vom Bärlauch war. Die Stare kommen zurück, die sind auch schon da gewesen. Das hängt ja alles zusammen. Also dieser Erstfrühling, das haben wir jetzt gerade mittendrin. Und wenn dann der Apfel schließlich auch noch blüht oder der Flieder, dann ist es der Vollfrühling, das ist meistens Anfang Mai rum. Sind wir mal gespannt, wie es heuer wird.
Mhm. Man hat schon das Gefühl, dass der Winter immer kürzer wird.
Der wird tatsächlich immer kürzer und die Pflanzen kommen immer früher. Und ich habe es mir auch überlegt, soll ich mich jetzt drüber ärgern und soll ich es nur schlimm finden, dass es sich ändert? Oder soll ich mir denken, Mai, dann ist was Grünes da, dann kann ich mich auch freuen, weil allein kann ich es nicht ändern, also freue ich mich, auch wenn es nicht toll ist, dass es sich so, so schnell ändert. Aber wir haben jetzt zumindest zu ein bisschen Freuen die Frühlingsblüher da, die bekannten Frühjahrsblüher und diese ersten Frühlingsblumen, da kann ich es so blöd finden wie noch was, dass es zu früh im Jahr ist. Die Blüten sind da und ich freue mich einfach, weil sie die wärmere Jahreszeit ankündigen. Das macht Hoffnung, dass das Leben wieder kommt, dass die Vegetation zurückkehrt. Aber diese Blütenpracht ist auch immer nur von kurzer Dauer. Gell? Das ist schon auch so ein bisschen ein Vergänglichkeitssymbol, wie lange die da sind überhaupt. Weg sind die Frühlingsblüher dann wieder, wenn die Blätter das Kronendach zumachen, wenn die Bäume wieder ihr Laub haben, wenn einfach die Sonnenstrahlen nicht mehr am Boden kommen. Und dann sehen wir diese ganzen Besonderheiten eigentlich nimmer. Und jetzt haben wir gerade die schönste Zeit der Frühlingsblüher. Zum Beispiel kann man momentan das Frühlingsfingerkraut finden. Das ist eine kleine Wiesenpflanze, hat Blütchen, gelbe Blütchen im Durchmesser vielleicht 1 Zentimeter. Sie heißt Potentilla neumannia. Ich finde die botanischen Namen immer ganz spannend, weil die erzählen uns nämlich was über die Pflanzen. Die Pflanzen haben ja einen Namen, der hängt ihnen an, wie die Schellen den Narren, hat der Paracelsus einmal geschrieben. Und das stimmt, also sie gehen voraus und sagen, was das will. Und Potentilla heißt also potenzmächtig, heilkräftig in dem Fall. Und Illa ist so eine Verkleinerungsform, also die kleine heilkräftige. Und Neumannia, na gut, ein Herr Neumann war ein großer Botaniker, nach dem hat man es halt benannt. Mhm. Aber es ist vermutlich eine Heilpflanze, die ganz, ganz früh im Frühjahr kommt, so eine freundliche Wiesenpflanze. Und das ist ganz oft eine Kinderheilpflanze. Typisch diese Frühlingsheilpflanzen sind Kinderheilpflanzen, passen zum Jahreskreis. Alles, was im Frühjahr ist, ist die Kindheit, im Sommer die Erwachsenen. Und die Winterpflanzen sind für alte Menschen ganz oft Heilpflanzen. Und diese kleine Frühlingsfingerkraut ist wie alle Fingerkräuter, hat sehr viel Gerbstoffe drin. Gerbstoffe, das heißt, es zieht irgendwo die Feuchtigkeit, die Nässe raus und damit ist es ein sehr gutes Durchfallmittel. Also bei Kindern mit Durchfall und diese Frühlingsfingerkraut, das ist auch ein ganz sanftes Mittel. Das hat nicht so viele Gerbstoffe wie die Fingerkräuter, die dann im Sommer daherkommen. Das ist ein viel kräftiger Blutwurz zum Beispiel, gehört dazu. Das ist ganz was Handiges, das gebe ich Kinder eigentlich nicht, weil es viel zu stark ist. Aber diese sanfte Kleine, das ist eben für die kleinen Kinder das Passende. Mhm. Und was noch jetzt blüht, das ist was Besonderes. Da müssen wir rauf in Bayern nach Bamberg fahren, weil da ist nämlich eingebürgert, wahrscheinlich aus der Blumenzucht. Das ist die Hundszahnlilie. Es ist eine kleine Lilie, heißt auch europäischer Hundszahn, wohnt eigentlich gern in so Laubwälder, Edellaubwälder, eben da, wo jetzt noch das Licht reinfällt, ist nur 10 cm hoch und hat ganz richtig fluoreszierende rosa-violette Blüten und hat die Blütenblätter nach hinten geschlagen und vorne schaut ein gelber Hundszahn raus. Eine kleine, feine Blume, duftet ganz, ganz fein nach Aprikosen oder Mirabellen und die wird wahrscheinlich immer weniger werden, weil die muss einen kalten Winter haben, dass die Zwiebeln größer werden können und die braucht den Schnee obendrauf als Auflage und erst wenn die Schneeschmelze kommt, kann sie austreiben, was dann das Wasser hat. Wenn kein Schnee mehr drauf liegt, tut sie sich schwer zum Austreiben. Und man weiß auch, dass die Zwiebelgröße abnimmt, wenn die Bodentemperatur wärmer wird. Die wird ist also eine ganz vergängliche Schönheit, die wir nicht mehr oft sehen werden.
Eine typische Kinderblume ist das Gänseblümchen.
Das Gänseblümchen ist natürlich die Kinderblume überhaupt. Ja. Das ist die Blume, die man als erstes kennenlernt als Kind. Das ist die Blume, die am meisten Heimat ist überhaupt, weil wo wir Menschen sind, da ist auch das Gänseblümchen. Das geht tatsächlich mit dem Menschen mit. Das heißt Anthropochon, also es tanzt mit dem Menschen. Deswegen ist auch ein Name von dem Gänseblümchen Mars Liebchen. Mars ist der Dorfanger gewesen und da wächst das Gänseblümchen. Als Kinderheilpflanze verwendet man es besonders bei Säuglingen für die Haut. Das ist dann interessant, wenn die Kinder so eine Hautinfektion haben. Das ist meistens so ein Herpesvirus, wie das Lippenherpes, kennst du ja, wenn man so Blasal kriegt. Und wenn die Kinder das auf der Haut haben, dann nennt man das ganz oft Neugeborenen-Dermatitis. Und da ist das Gänseblümchen eine großartige Heilpflanze, weil sie nämlich antiviral ist gegen diesen Lippenherpeserreger. Und wenn man da Waschungen und Spülungen mit der Haut von den Babys macht, mit dieser Frühlingskinderpflanze, dann kann man das wieder in den Griff kriegen und es heilt relativ schnell ab mit einem antiviralen Mittel. Und man muss aber das nicht nur als Heilpflanze nehmen, man kann natürlich auch ein Kranzerl draus machen und aufsetzen. Das ist also mit das schönste Gespül überhaupt. Gänseblümchen schauen überhaupt so nett und freundlich aus. Man fühlt sich einfach wohl auf einer Gänseblümchenwiese und tatsächlich gibt es auch Studien, wenn im Schlafzimmer ein Gänseblümchenbild hängt, dann schläft man viel ruhiger und besser ein, schlaft besser durch und vor allem Menschen, die Ängste haben nachts, können besser schlafen und Kinder schlafen wesentlich tiefer. Also das Gänseblümchen ist die Frühlingspflanze, die die ruhigsten, feinsten Frühlingsgefühle findet.
Und essen kann man sie auch?
Essen kann man es auch. Schmeckt, ja, ich finde es ein bisschen bitter, aber es schaut immer sehr schön aus. Ein Gänseblümchen auf dem Salat, das macht einfach nur Freude.
Himmlisches Glück, das passt irgendwie so gut zu einer Blumenwiese, diese Musik.
Das ist richtig himmlisches Glück. Und das heißt ja auch, als die Vegetationsgöttin, die Frühlingsgöttin, die Persephone wieder zur Erde gekommen ist, weil die war ja mit dem Hades verheiratet unten drunter in der Unterwelt. Da sind auf einmal die ganzen Frühlingsblüten unter ihren ersten Tritten erblüht. Es sind die Sternnarzissen kommen und es sind die Veilchen kommen. Und dann hat sich ihre Mutter, die Göttin Ceres, die ja für den Ackerbau auch zuständig ist, dann hat sich die so gefreut, dass sie es zugelassen hat, dass wieder alles wächst und grün und gedeiht.
Das antike Griechenland.
Das antike Griechenland, das spielt immer neu. Prima.
Prima. Und damit sind wir bei den Primeln.
Prima ist ja ein sehr schöner Ausdruck, der kommt aus der Jugendsprache. Gell? Also echte Jugendslang um 1900 rum, das war ja gar nicht gerne gesehen, dass man prima gesagt hat.
Ach so, wenn man heute cool sagt.
Das ist ja auch schon wieder uralt. Also. Uralt. Ich sage jetzt lieber nicht, was man heutzutage sagen wird, was ich so höre. Aber also prima war damals, und die Primaner, das waren ja die, die ganz oben waren in der ersten Klasse, ja, die das Gymnasium, die Oberrealschule bald fertig gehabt haben. Also das ganz vorne. Prima ist einfach die erste. Und Primula ist die kleine erste. Also haben wir wieder diese botanischen Namen, die uns was sagen. Und die Primelgewächse, die Primulaceae, das sind krautige Pflanzen bei uns, die haben meistens so 5 Blütenblätter und da gehören verschiedene Unterfamilien dazu. Zum Beispiel diese Mantschildgewächse, die kennst du vielleicht von den Berg, das sind, ja, schauen eben aus wie kleine Primelchen, ganz klein, vielleicht 3 cm Durchmesser, oben am Gletscher, oder die Alpenglöckchen gehören dazu, sind auch Primeln. Die haben alle 5 Blütenblätter als Kreis rundherum, kann der Glockerl machen, muss aber nicht. Und die Staubblätter sind innen zu einem kleinen Kranzerl verwachsen. Da sieht man immer die Primeln. Also das Alpenglöckchen gehört dazu, das jetzt nach der Schneeschmelze auftaut, kennt man auch als Soldanelle oder Eisglöckerl. Oder es gibt eben noch dann die Wasserfedern und vor allem die eigentlichen Primeln, also die kleinen ersten. Und bei diesen Primeln, da kann man im Winter schon welche haben, da gibt es ja für die als Zimmerpflanze zum Beispiel die Becherprimel. Das ist eine relativ hohe Primel, die wäre so 20 cm hoch. Die kann man ans Fensterbankel stellen. Die mag es hell, aber nicht direkt sonnig und hat ganz schöne, duftende, lilane Blüten. Man darf es aber nicht anlangen, weil es wie alle Primelgewächse tatsächlich leicht giftig sein kann an den Blättern. Muss nicht, aber alle, die obendrauf eine Art so Kristalle haben, die sind tatsächlich sehr juckreizfördernd, können die Haut irritieren oder auch die Haut entzünden. Und diese Becherprimel als Zierpflanze gehört da eben dazu.
Recht bekannt ist auch die Mehlprimel.
Die Mehlprimel, die ist eine heimische kleine Primel, die wächst aber erst im Mai ungefähr, heißt auch Moosrosal, die mag eben gern im Moos und auf so feuchte Wiesen sein. Sie hat wunderschöne, leuchtende, rosa Blütchen, stehen übers Gras so ein bisschen hinaus. Und die hat tatsächlich auch einen Überzug über den Blättern, eben wie bemehlt. Das ist, sind so Flavone, nennt man das, Kristalle. Und wenn man die anlangt, kriegt man tatsächlich Hautentzündungen. Man soll es aber auch gar nicht anlangen, weil alle Primeln stehen europaweit unter Naturschutz, sie sind eben sehr selten geworden. Und gerade diese Mehlprimel ist deshalb so selten geworden, weil auch ihre Habitate natürlich zerstört werden. Das sind Nasswiesen, Feuchtwiesen, die hat man viele Jahre lang trockengelegt, Moore trockengelegt und dann gibt es einfach diese Pflanzen nicht mehr.
Die Primel hat auch was zu tun mit der Walpurgisnacht, die ist ja dann in der Nacht zum 1. Mai.
In der Nacht zum 1. Mai, die Mehlprimel. Man hat nämlich einen Kranz aus den Mehlprimeln früher aufgesetzt. Heute nicht mehr, weil sie unter Naturschutz steht. Und dann gibt es eine ganz spannende und eindrucksvolle Nacht. Nicht nur, dass man die Hexen sehen kann, sondern man kann Hexen überlisten und kann die ganze Nacht durchfeiern mit den schönsten aller jungen Männer. Heißt, wenn man die Mehlprimel als Kranzerl aufsetzt, habe ich mir sagen lassen, weil ich darf sie ja nie pflücken, weil es
unter Naturschutz steht.
Genau. Wie alle Primeln. Na, Primeln sind was Wunderbares und was man eigentlich jetzt ganz, ganz früh sieht, ist die Kissenprimel, wo man sich manchmal denkt, ja, so eine billige Massenware zu 19 Cent das Stück, ja, bunt in allen Farben. Aber wenn man es genauer anschaut, diese Kissenprimeln, dann sind es zwar Zuchtprimeln irgendwo, aber wenn man die in einen Topf reinpflanzt oder in einen großen Trog, kann man auch einen Balkon machen, dann verändert sich die. Dann ist nicht mehr diese knallige, fast ein bisschen billige Farbe, sondern dann verblasst es auf einmal und kriegt ja eine lila oder eine leicht rosa oder eine gelbliche Farbgebung. Da entwickelt sie sich nämlich wieder zurück. Die können recht alt werden eigentlich. Die können bis zu 20, 30 Jahre alt werden, aber gehen immer mehr in Naturzustand zurück und sie sind tatsächlich Kreuzungen aus der niedrigen Schlüsselblume und aus einer wilden Primel, das ist die klebrige Primel meistens, die wächst in den Bergen, da in die Ostalpen, riecht recht fein und recht gut, ist eine lila, ganz tief lilane Pflanze und die, wenn man eben zusammenbringt als Kreuzung, dann gibt es diese Kissenprimeln, die natürlich weiterentwickelt wurden, die sind auch nicht samenfest, man kann die nicht rausziehen, aber die Pflanze selber kann weiter bestehen und das verwildert, schaut natürlich richtig schön aus.
Und die kommen ja jetzt ja wieder.
Die kommen tatsächlich, die kommen jetzt ja wieder von selber, aber eben nicht in diesen Knallepflanzenfarben, sondern als schöne, gemäßigte Pflanzenfarben in so gelblich oder in leicht lila, die einem am besten gefallen.
Was mir jetzt eigentlich immer so auffällt bei diesen ganzen Blumen, sie sind violett, leicht violett, lila oder sie sind rosa oder sie sind gelb, aber so richtig dunkelrote hat man im Frühjahr eigentlich nicht.
Nein, so richtig dunkelrote hat man nicht. Das liegt mit den Farbgebungsstoffen zusammen. Also bei dunkelrot, da wäre es eine Kombination aus Anthocyanen, nennt sich das, und Carotinoide. Und die brauchen sehr viel Sonnenlicht, dass es gebildet wird. Und im Frühjahr ist jetzt noch zu wenig intensive Sonnenlichteinstrahlung und da kann die Pflanze das gar nicht bilden. Die Pflanze kann jetzt diese Lilas bilden. Das sieht man zum Beispiel eben an dem Hundszahn vorher oder an den Leberblümchen, die so lilane Blätter sogar haben. Das ist eine Schutzfarbe, die kann es ausbilden. Aber es braucht eben die Carotinoide dazu. Und diese, also Karottenfarbstoffe, das geht von Gelb in Orange. Und je mehr Sonne einstrahlt, umso dunkler wird es. Und dann gibt es zusammen mit diesen Anthocyanen das Dunkelrot, das wir im Sommer haben. Und jetzt machen diese Carotinoide, also halbmengs mit den Pflanzen, diese Carotinoide machen jetzt im Frühjahr nur ganz helle, gelbe, leicht orange vielleicht Farbgebungen. Irgendwo einmal ein Tupferl dazu. In der Schlüsselblume, wenn man sehen, da ist ein dunkles Tupferl drin. Das sind diese orangen Farbstoffe, aber nicht, es reicht nicht für das Dunkle.
Sehr interessant. Unsere Kräuterexpertin Astrid Süssmuth ist heute zu Gast und gleich schauen wir auf eine gelbe Blume, nämlich auf die Schlüsselblumen. Wir bleiben aber noch ein bisschen im Tal und noch nicht auf der Alm und schauen weiter bei den Primeln. Und eine typische Frühlingsblume, ich darf mal sagen, ähnlich prominent wie das Gänseblümchen, ist die Schlüsselblume.
Ja, das ist die Primel, die den Frühling die Tür aufsperrt praktisch. Und die echte Schlüsselblume, die sollte man jetzt auch richtig finden, gell? Das ist ganz wichtig, die zu finden. Das ist nämlich ein sogenannter Citizen Science. Ja, herzlich willkommen, gell? Und zwar eine Bürgerwissenschaft. Man hat nämlich herausgefunden, die echte Schlüsselblume, von der gibt es zwei verschiedene Blütenmodelle. Die sind zwar beide zwittrig, also Blüten oder die meisten Blumen haben männliche und weibliche Anteile in der Blüte. Das ist einmal der Staubbeutel, oder, ja, wo der Blütenstaub ist, und einmal die Narbe, wo das Bienchen dann den Blütenstaub hinpoppt. Und bei den Schlüsselblumen, da gibt es Blüten, da steht die Narbe viel höher. Und es gibt welche, da stehen die Staubfäden viel höher. Das ist so gemacht, damit sich die nicht selber befruchtet am besten. Hat zwar beides für Notfälle, aber soll sich nicht selber befruchten. Und normalerweise sind die, ist es ausgewogen, 50 zu 50, diese Typ L und Typ S, also Long und Short, heißt es auf Englisch eben. Und wenn es aber ganz wenige Schlüsselblumen nur noch gibt in einem Bestand, dann verschiebt sich das. Und damit ist es eine Modell, ein Modellorganismus, die Schlüsselblume, um zu zeigen, dass der Bestand zu klein wird und so nicht mehr weiterleben kann. Und an der Schlüsselblume hängen ganz, ganz viele andere Pflanzen und Tiere dran, die mit ihr ein Mykorrhiza bilden, die Pilze, die Bienen, die notwendig das brauchen. Und wenn es zu wenige Schlüsselblumen mit jeweils beiden Geschlechtsmerkmalen sind, männlich und weiblich in der Blüte, dann wird der Bestand zu klein und sie kann sich nicht weiter vermehren, was eben dann eine große Auswirkung hat auf Bienen, auf Schmetterlinge, auf Käferchen, auf Läuse und dann aber auch auf die Vögel und so weiter und so fort. Also ein grundlegender Organismus, wenn man das Habitat zerstört. Und das soll jetzt festgestellt werden, europaweit, wie das ausschaut mit den Schlüsselblumen. Und dann gibt es tatsächlich eine Webseite, das nennt sich cowslip.science. Und da kann man die Schlüsselblumen eben melden, was man gefunden hat bei sich vor der Haustür, ob das männliche oder weibliche sind.
Interessant. Ich habe so das Gefühl, dass die Schlüsselblumen weniger geworden sind.
Die sind viel weniger geworden.
Echt, oder?
Die sind viel weniger geworden. Also absolut. Wir in Südbayern sind ja eher so Schimmelschlüsselland. Wir haben nicht die echte Schlüsselblume, die ist ganz selten bei uns auch tatsächlich. Wir haben viel mehr die hohe. Diese hohe Schlüsselblume oder Waldschlüsselblume, die hat so zitronengelbe Blüten. Die kennst, die leuchtet richtig ganz, ganz hell, schaut wunderschön aus, blüht übrigens heuer auch ganz, ganz früh. Ich habe die am 15. Februar schon gesehen, da bei Tutzing an diesen Weihern oben. Und da habe ich mir gedacht, das ist also sehr seltsam, weil normalerweise blüht die eigentlich erst ab April. Die war fast 2 Monate früher dran. Und diese diese hohe Schlüsselblume, die braucht feuchte Auen, die braucht Bergwälder, ungestörte. Und wenn diese feuchten Auen, das haben wir es wieder, diese feuchten Wiesen, wenn die nicht mehr sind, dann ist natürlich ihr Habitat weg und dann wird sie noch seltener. Bei ihr geht es noch einigermaßen bei der hohen Schlüsselblume oder bei dem Himmelsschlüssel, wie man es auch nennt, weil die kann auch im Wald in ein bisschen am Schatten sein. Viel, viel empfindlicher ist dann die echte Schlüsselblume. Die echte Schlüsselblume, Primula veris, veris wie echt oder auch von Vernalis, vom Frühjahr. Die echte Schlüsselblume, die ist viel dunkler als der Himmelsschlüssel, als die hohe Schlüsselblume. Die hat so ein Dottergelb. Hast du vielleicht auch schon mal gesehen, selten. Und hat im Schlund von jedem einzelnen Blütenblatt einen orangen Tupfen. Da sind wir jetzt wieder bei den Carotinoide. Da erkennt man das daran, eben das Zitronengelb auf der einen Seite und dieses dunkle Sonnengelb auf der anderen Seite. Die ist tatsächlich sehr selten geworden, weil sie braucht feuchtere Wiesen, die aber nicht bearbeitet werden. Dann geht sie weg. Wenn sie gedüngt wird, ist sie zerstört. Wenn die Feuchtigkeit weg ist, also wenn die trainiert werden, von der Drainage, die Wiesen, dann sind sie auch weg. Und bei der kommt natürlich auch noch dazu viele Raubgrabungen, weil sie war eine ganz wichtige Heilpflanze, ist es eigentlich immer noch. Sie enthält Saponine, also Seifenstoffe, die schleimlösend sind, die auch entzündungshemmend sind. Es ist ein großes Mittel für Migräne oder gegen Migräne. Bei Schulterverspannungen nimmt man es. Und sie ist sehr stimmungsaufhellend und euphorisierend. Also eine glücksbringende Pflanze tatsächlich. Und es war früher der Brauch, dass es nur junge Frauen stechen dürfen. Man hat die Wurzel verwendet und es waren eben Raubgrabungen und dann war es weg. Und da, wo es nicht weg war, ist sie dann verschwunden auch noch, weil tatsächlich das Habitat zerstört wurde.
Die hohe Schlüsselblume, also so die man jetzt öfter findet, so die gewöhnlichere, Ist die Ei empfindlich auf Überdüngung, weil ich oftmals beobachtet, die wächst an Feldrändern oder an Wiesenrändern, aber in der Mitte, in der Wiesen, da wo jetzt...
Ja, ist sie auch. Das sind alle Primeln, alle Schlüsselblumenarten sind da extrem empfindlich. Die hohe Schlüsselblume, bei der geht es, wie gesagt, noch im Bestand einigermaßen, weil sie eben auch in den Wald auswandern kann. Und wer noch empfindlicher ist, das ist die kleine Schlüsselblume. Von der gibt es nur noch 3, 4, 5 Stellen in Bayern, wo es die gibt. Die schaut ein bisschen aus, eben wie die Kissenprimel, die wir vom Laden her kennen, nur viel kleiner, mit diesen zitronengelben Blüten, aber in groß, hat keinen Stängel und am innen in jedem von diesen zitronengelben Blütenblättern, die ausgebreitet sind, ein gelbes Dreieck, sind wir die Carotinoide. Und die ist extrem empfindlich auch tatsächlich auf Überdüngung und deswegen auch tatsächlich fast verschwunden. Und eine letzte Schlüsselblume, die wir noch haben, die wird auch Öhrchenschlüsselblume genannt oder Bergschlüsselblume, das ist die Aurikel. Die Aurikel, die wächst nur in den Bergen, das ist eine der allerersten Bergpflanzen überhaupt. Die ist auch sonnengelb, eine wunderschöne sonnengelbe, trompetenartige Blüte. Außen kann es ein bisschen weiß sein und duftet nach Zitrone. Ein wunderbarer Duft. Und ihr Name ist ganz lustig, die heißt nämlich auch Patenickel oder Petergstamm. Patenickel, da habe ich mir gewundert, was das heißt. Also Patenigel, was macht denn der Igel auf dieser kleinen Schlüsselblume? Das kommt daher, weil sie eben das Frühjahr aufsperrt, also von Patere, Latein, aufsperren. Und das Igel ist so eine Verkleinerungsform, also der Patenickel, der sperrt das Frühjahr auf. Und der Petergstamm vom Petrus, dem himmlischen Pförtner mit dem Schlüssel, der auch das Frühjahr wieder aufsperrt. Die Aurikel ist tatsächlich auch relativ selten geworden, weil sie ist eine, zum einen eine große Heilpflanze. Man hat die früher bei Kopfschmerzen verwendet. Man hat einen Absud draus gemacht. Man hat es als Suppe gegessen, als Tee in Wein gekocht vor allem. Bei Migräne mit Schwindel und bei Schwindelattacken. Die Jäger und Wilderer haben gefunden, dass man mit Aurikel, wenn man die Ei genommen hat, dann kann man durch den Nebel viel besser durch den Berg gehen und durch die Felsen, weil die wohnt ja an diese Felsen, die wohnt nie in der Wiesen, sondern nur an die Felsen. Und das macht es tatsächlich auch aus, warum sie so wichtig war früher für die ganz wilden Jäger und Wilderer. Es war nämlich so der Ausdruck des heroischen Liebhabers, wenn er eine Aurikel gebracht hat. Edelweiß ist schon gut, aber die wachsen ja eigentlich in der Wiesen. Die Aurikel wachsen an die Felsen. Also hat er zum Felsen gemessen. Und wenn der jetzt so eine Aurikel gebracht hat und am Ende war nur ein Blutstropfen drauf, weil er sie gerupft hat am Felsen, dann geht die ins Mieder rein und die Sache ist klar, also Verlobung ist perfekt, es wäre geheirat, gell? Also gehört tatsächlich dazu. Und ich habe jetzt ganz lustigerweise gefunden, in einem Alpenvereinsjahrbuch aus dem Jahr 1901, da wird echt angeprangert, nicht nur die Edelweiß, sondern die Aurikel machen so viel Bergtote, immer wieder reihenweise Abstürze, weil junge Burschen ein Mädel Aurikel bringen wollen.
Unglaublich.
Unglaublich, also alle tot, alle tot. Da haben sie die in Lüttich gescheiter gemacht. In Lüttich ist nämlich, das ist in den Niederlanden auch, da ist Blumenzuchtzentrum und die Aurikeln, die wurden auch bezüchtet. Da wurde auch wieder andere Primel reingezüchtet, damit die schöne Farben haben. Unsere echte Aurikel ist ja sonnengelb, aber es gibt ja viele Zuchtaurikeln mit rosa Bortel, mit weißen Bortel, in lila, in allen Farben. Und da hat man im 19. Jahrhundert ganz viele Aurikeln gezüchtet und die hat man dann, was man selber als Tollstes hatte, in ein kleines Aurikeltheater gestellt und ans Fenster hin, da gibt es ja keine Vorhänge, und da standen dann an die Fenster, an die Straßen, diese Aurikeltheater mit den schönsten Neuzüchtungen, und wenn man es leisten konnte, hat man auch welche kaufen können.
Jetzt schauen wir nochmal zurück auf die Aurikel, auf das Bergstamm am Berg. Diese Pflanze kommt nämlich in einem Lied, vor allem in einem Volkslied, aus der Steiermark, das auch bei uns in Bayern sehr beliebt ist. Ein Frühlingslied, das heißt Wann der warme Wind kommt. Und da geht es um die Schneeschmelze und da geht es um die Balz vom Birkhahn, vom Spielhahn. Und da heißt es Blirz Bedergstamm schon.
Ja, das passt ganz, ganz hervorragend, weil das Birkhändel, das Birkhuhn, das ist ja ganz selten im Händel geworden, stehen unter absolutem Naturschutz. Erinnerst du, im Allgäu hat ja die Skischaukeln vor allem wegen einem Birkhuhn gebaut werden dürfen. Und die Wildwald-Schongebiete, die sind vor allem da eingerichtet worden, wo die Birkhühner wohnen. Und eines davon ist über dem Spitzingsee, da Jäger kamen die Ecken. Und genau da sind Felsen mit ganz vielen Aurikeln und da wohnen tatsächlich besonders viele Birkhändl. Also die wohnen gern an den Felsen, wo die Aurikeln.
Das ist Habe die Ehre am Montagvormittag, 2:02. In der kommenden Stunde reden wir unter anderem über den Frühling im Wald. Viele interessante Geschichten von unserer Kräuterexpertin Astrid Süssmuth. Ich freue mich, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben für uns. Bis gleich.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre, sagen wir zur zweiten Stunde von unserer heutigen Sendung mit unserer Kräuterexpertin Astrid Süssmuth. Wir haben zwei Zuschriften gekriegt. Da geht es um die Aurikel. Zum einen haben wir eine Zuschrift aus Bad Reichenhall und die andere kommt aus Berchtesgaden. Und beide schreiben uns, dass die Aurikel im Berchtesgadener Land oder in den Berchtesgadener Alpen einen eigenen Namen hat, nämlich, da heißt es Gamsblämi.
Ja, ganz spannend. Diese Namen, die man für Pflanzen hat, die direkt vor der Haustür sind, die nennt ja jeder anders. Und das ist also ganz klar regional, eben im Berchtesgadener Land, als Gamsblärme. Die haben überhaupt so schöne Namen. Die Schneekettel ist da, die Christrosen zum Beispiel. Und das besagt da immer irgendwas. Eben, dass bei den Gamsen das eine ist, dass ja während die heilige Katharina, wenn die einen Gedenktag hat, dann blüht die Christrosen. Also das passt so gut. Und Gamsblärme ist natürlich ein besonders schöner Name. Mhm. Wobei, da haben wir wieder das Problem mit diesem volkstümlichen Namen. Es gibt viele Gamsblärme auf dieser Welt.
Ja, ja, Storblärme gibt es auch mehrere.
Storblärme, da gibt es ja noch mehrere. Mhm. Also Gamsblärme, Storblärme wird gern genommen. Aber ich finde es toll, weil da kann man das richtig einsortieren, wo eine Pflanze her ist.
Mhm. Dankeschön für die Zuschriften aus Bad Reichenhall und aus Berchtesgaden. Wir sind heute mit frischem Wind im Frühling unterwegs. Wir schauen auf die Frühblüher, auf die Blumen in den Wiesen und in den Gärten. Und jetzt schauen wir in den Wald. Auch im Wald gibt es Frühlingsblumen.
Auch im Wald gibt es ganz viele Frühlingsblumen. Ich finde ja, den März, so Mitte März, ist im Wald immer ganz besondere Stimmung. Weil zum einen Teil ist schon noch Winter irgendwo. Das ist ja noch kein Laub da und es ist noch so kühl. Aber auf der anderen Seite kommt die Natur jetzt gerade so richtig raus und die ganzen Blumen, die eben, wenn das Laub geschlossen ist, das Kronendach, ja gar nicht mehr blühen können, weil sie überhaupt kein Sonnenlicht mehr haben, dann sind die nicht mehr da. Und ich war jetzt gerade am Wochenende mit meiner Kräuterausbildung im Wald unterwegs. Was wir an Blumen gefunden haben, das ist unbeschreiblich. Bis hin zu den weißen Veilchen und der Lungenkraut und ja, die Bäume, wir die austreiben und da kann man Knospen sammeln und zubereiten als Heilpflanzen. Es passt ja ganz gut, dass am 21. März, also in 3 Tagen, der internationale Tag des Waldes ist. Den gibt es seit etwa 20 Jahren, wird allerdings bei uns in Bayern oder in Deutschland gar nicht so beachtet normalerweise, weil nämlich um diese Jahreszeit bei uns die Bäume noch gar nicht ausgetrieben haben und da fällt das noch gar nicht auf, dass der Wald so eine wichtige Funktion für uns hat. Da sieht man ihn eher als Nadelwald. Mhm. Aber ich denke, wenn es sich phänologisch ändert, wenn es immer wärmer wird, treiben auch teilweise die Bäume früher aus. Und dann wird dieser Waldtag auch wahrscheinlich wichtiger werden. Es gibt aber auch Bäume oder kleine Bäume, die blühen oder die treiben jetzt tatsächlich schon aus. Zum Beispiel die Eberesche. Mhm. Die Eberesche, das ist ein kleiner Baum, manchmal wächst ein Strauch, ist immer am Waldrand dort.
Die Vogelbeere ist es,
oder? Die Vogelbeere ist es, genau. Ich habe als Kind lustigerweise von meiner durchaus kräuterkundigen Mama immer gehört, nicht essen, die ist giftig. Das stimmt so nicht ganz. Diese frischen Früchte, diese roten Früchte, die im Sommer kommen, die können zu Reizungen im Verdauungstrakt führen. Also da ist eine Parasorbinsäure drin, aber man speibt einmal, weil es bitter, kreislich ist und dann ist aber wieder gut. Also das vergiftet einen nicht, sondern das ist eher reizend eigentlich das Ganze. Und die Eberesche, ganz eine spannende Pflanze auch, die soll nämlich aus einem Blutstropfen des himmlischen Adlers entstanden sein. Und zwar hat der Adler im antiken Griechenland mit bösartigen Dämonen um das Trinkgefäß des Zeus gekämpft. Die haben das geklaut am Olymp. Gell? Und der Adler hat sich draufgestürzt und mit den Dämonen gekämpft. Und natürlich hat er es wieder gewonnen, aber in dem Kampf ist ein Blutstropfen zu Boden gefallen. Und aus dem wurde eben dann die Eberesche. Man sieht das Blut des Adlers immer noch in der roten Beere und die Schwingen des Adlers, das sind die Blätter, die sind ja auch so gefächert,
das stimmt, ja,
unpaarig, also wie die Adlerschwingen. Und da passt auch ganz gut eigentlich dazu, dass man es immer als Schutzpflanze schon gesehen hat. Die Eberesche, die bringt dem Menschen Schutz, den pflanzt man als Hecke um sich herum, am besten mit einem Weißdorn zusammen. Und sie schützt aber auch im Herbst dann, wenn die Früchte da sind, weil diese Früchte sind tatsächlich antibakteriell, sie steigern das Immunsystem. Man wird die in Wein kochen, entweder gekocht, ist es nämlich dann nicht mehr so reizend. Also ein richtiger Schutz für den Menschen und Austrieb schon im zeitigen Frühjahr. Und es gibt auch Bäume, die blühen jetzt tatsächlich schon. Das ist die Bergulme, heißt auch Weißer Rüster. Ganz ein schöner, großer, heimischer Baum, wird bis 35 Meter hoch, ist allerdings selten geworden, weil er ist sehr empfindlich für einen Pilz und die gehen ziemlich ein mit dem Ulmensterben inzwischen. Ja. Wäre aber einer unserer häufigsten Bäume die Bergulme. Und von der Bergulme würde man, wenn man viele hätte, tatsächlich auch jetzt um diese Jahreszeit die Blüten verwenden und aus den Blüten einen Absud machen. Und dieser Absud ist zur geistigen Anregung geschickt. Das hat man früher gemacht, wenn man sich konzentrieren wollte, wenn man was lernen wollte. Und die, die dann noch mehr wissen wollten, die haben dann an einem Schreibtisch aus Rüster gearbeitet. Der ist nämlich geeignet für okkulte Studien, heißt es in einem alten Buch.
Ja. Also ein wunderschönes Holz, Rüsterholz. Das ist ganz,
wunderschönes, langes, also schön auch, gell? Ja. Ganz, ganz fein. Ja, das waren jetzt die oberen, aber der Blütenteppich ist jetzt natürlich ideales. Der blühende Waldteppich. Das sind eben diese Frühblüher. Und eine, die mir am richtig allerbesten gefällt, das ist das Buschwindröschen, das Weiße. Das macht richtig gehende Teppiche in Weiß. Das ist eine Blüte mit 5 Blütenblättern, leuchtet. Wie hat eine Teilnehmerin zu mir gesagt, bei ihr sagen sie Hematlenz dazu.
Aha.
Ja, kennst du das Wort Hematlenz?
Ja, kenne ich schon.
Also kleine Kinder, die im Hemdtal rumhupfen und genauso kann man sich das vorstellen, diese kleinen Blütchen, die eben da sind. Mhm. Es ist aber eine Pflanze, die selten geworden ist. Es braucht dann ganz einen ungestörten Platz zum Wachsen. Also alles, was den Boden bearbeitet, wo Holz gerückt wurde, da wächst es nimmer. Aber alte Buchenwälder, die wir teilweise noch haben hier im Voralpenraum, da wächst es gern. Wir haben auch zum Glück eine gute Luft, weil in den ganz verschmutzten Wäldern bei schlechter Luft im Ruhrgebiet ist es tatsächlich ausgestorben. Und man hat versucht, das Buschwindröschen im Ruhrgebiet wieder anzusiedeln und es ist wirklich an der Luftqualität gescheitert. Also das ist weg und kommt auch nicht mehr, weil die Luft zu schlecht ist. Das Buschwindröschen heißt ja botanisch Anemone nemarosa. Jetzt haben wir wieder bei den botanischen Namen, die ja immer was erzählen. Und es blüht eben dann, wenn noch keine Blätter da sind und wenn der Wind durch den Hain streicht. Nemarosa ist das, was im Hain wächst. Und die Anemone, das war eine Nymphe. Eine Nymphe der Göttin Flora, der Blütengöttin. Und die Göttin Flora war mit dem Gott des Windes, mit dem Zephyr, verheiratet. Und der Zephyr hat also immer zu allen anderen auch so gerne hingeschaut. Na, der hat es nicht nehmen lassen. Und ihm hat unter anderem die Nymphe Anemone so gut gefallen. Und die Nymphe Anemone war wohl auch ganz zugänglich. Und dann hat sich die Flora furchtbar geärgert, war fuchsteufelswut und hat aus der kleinen Nymphe eine Blume gemacht. Und diese Blume fand aber, der Zephyr sollte schon da sein, wenn er auch kommt. Und immer, wenn er durch den Buchenwald streichen kann, weil noch keine Blätter da sind, da blüht die kleine Nymphe Anemone.
Sind wir wieder in der antiken Sagenwelt? Sind wir
wieder in der antiken Sagenwelt?
Das magst du gern, gell, diese Sagen?
Das finde ich so schön. Ja. Aber noch eine schönere Sage zum Buschwindröschen, das gibt es aus England. Da heißt es nämlich, dass in diesen Blütenschalen, da ist ja immer ein bisschen wärmer. Das ist ja wie ein Parabolspiegel. Deswegen gingen ja da Insekten auch gern rein, weil es innen drin wärmer ist. Und wenn es nass wird und wenn es ringt, dann gehen die zu und machen wie ein kleines Zelt. Und in England sagt man, dass sich dann die Feen zum Schlafen legen.
Ach, nett.
Ist das nicht süß? Da bin ich immer ganz begeistert. Und die Farben, Aloha, die sind ja zauberhaft. Das ist einfach so ein Blütenteppich aus Weiß und dann nur lila Einsprengsel. Das sind dann die Leberblümchen, die Agrotblühen, die richtig tief lila sind. Anthocyane, die Pflanze bildet als Wärmeschutz, wo es rot ist, wo es einen Mantel hat, die passen dann dazu. Und dann ist natürlich ein Traumtag im Wald.
Dann gibt es noch einen gelben, Verzeihung, das ist der Waldgelbstern.
Das ist der Waldgelbstern, das ist eine kleine Lilie, die wächst am Waldrand, ist relativ selten geworden, weil da haben wir es schon wieder. Sie braucht so einen feuchten Waldrandwiese und es ist zu trocken und deswegen ist sie nicht mehr da. Also ganz was Seltenes auch bei uns. Und was mir noch gut gefällt, das ist eine Pflanze, die sieht man eigentlich nicht, wobei sie ganz häufig ist eigentlich. Das ist die gewöhnliche Schuppenwurz. Die gewöhnliche Schuppenwurz, sie schaut aus wie ein, nennen wir es mal, dicker, großer, umgebogener Finger, so in rosa-weiß und hat Schupperlen drauf. In der Schweiz heißt es auch Teufelskraut, gell? Weil es eben so nur diesen komischen Finger macht, in weißlich, also Hautfarben fast. Schaut also fast unanständig aus und bohrt sich gebogen durch die Erde. Und das ist die Blüte und es macht keine Blätter. Die hat also keinerlei Blattgrün, die Schuppenwurz, sondern die hat nur diesen komischen Blütenstand, fühlt sich ein bisschen gummelig an. Und das ist ein Vollparasit, das heißt ein Schmarotzer. Die lebt ausschließlich von Ulmen oder von Haselnussstauden, hat die voll angezapft und braucht deshalb nicht einmal Photosynthese machen. Und sie kommt dann raus, sie kann dann blühen, wenn in dem Baum die Säfte aufsteigen, also nach der Schneeschmelze steigt der Saft, dann hat sie besonders viel Kraft und Power, weil sie auch besonders gut versorgt wird, kann blühen und nach der Blüte zieht sie wieder ein und ist in ihrem Rhizom. Und man sieht nur einmal im Jahr diesen Blütenstängel, kann man sagen, das wird so 10 cm lang und gebogen, nicht sehr auffallend, man muss meistens das Laub ein bisschen weg tun und dann ist sie weg. Und das Rhizom aber, das kann einen Durchmesser, also das Wurzelwerk, einen Durchmesser von bis zu 2 Metern haben und 5 Kilo schwer sein. Und das hat man vor allem in England, aber auch in Russland völlig unabhängig früher ausgegraben und hat es den Männern gegeben, wenn sie keine Kinder gekriegt haben. Das hat geheißen, das verstärkt die Manneskraft. Und tatsächlich hat man festgestellt, das stimmt. Forschungsergebnisse sind draufgekommen, das verbessert tatsächlich die Fortpflanzungsfähigkeit der Männer, wirkt auf die Spermien. Haben die damals schon gewusst.
Die gewöhnliche Schuppenwurz.
Die gewöhnliche Schuppenwurz.
Sehr interessant. Gleich einmal zu den Veilchen.
Die Veilchen. Veilchen blau natürlich. Gell? Veilchen, das sind auch kleine krautige Pflanzen, die in den gemäßigten Gebieten von der Erde sind. Die haben oft ganz intensive Farben. Das können lila sein, die können gelb sein, die können also purpurfarben sein. Viola kommt vom lateinischen Viola tatsächlich. Das ist, heißt das Kleine. Das Kleine, das gegen Verletzungen hilft. Verletzungen deshalb, weil viele Veilchen Heilpflanzen bei Verletzungen sind. Das ist ein Wundheilmittel, das sind Narbenmittel, das sind Mittel bei Hautausschlägen. Und die Veilchen wurden im Altertum schon gepflegt als Heilmittel, aber auch als Zierpflanzen. Es gibt es Duftveilchen, Hornveilchen, Gartenstiefmütterchen kennen dazu. Was nicht dazu gehört, das ist das Alpenveilchen. Das hat man nur so genannt, weil es so riecht. Und das Usambara-Veilchen, das ist eine ganz andere tropische Pflanzengattung. Das hat man so genannt, weil es eben die lila Blütenblätter hat. In Bayern haben wir was Besonderes, das Viola Bavarica. Das ist nämlich das bayerische Veilchen. Das duftet ja so ein Bisserle, ich riech's immer nicht, hat ganz große Blüten, das kann hell lila sein. Und die Blätter, die sind vorne spitz und es hat violette Adern auf weißem Grund. Das ist wichtig, sich zu merken und hat einen weißen Sporn. Auf das kommen wir, da kann man es nämlich unterscheiden, die verschiedenen Veilchen. Und aus diesem Veilchen, da könnte man zum Beispiel einen Frühlingskier machen. Also wie so ein Kier Royal, nur einen Veilchenkier. Da würde man eine Handvoll Veilchenblüten nehmen. Die tut man mit einem Saft von 2 Orangen 2 Stunden zieren lassen und abseihen, ein bisschen Honig rein, Sektgläser zu einem Drittel damit füllen und damit Sekt auffüllen. Macht eine sehr schöne, nennen wir es frühlingshafte Stimmung. Also ein ganz was Nettes. Das Hundsveilchen, das ist auch ein heimisches Veilchen, das duftet gar nicht, hat hellere Blüten, hat auch vorne spitzige Blätter. Das duftet eben nicht, ist zwar sehr schön und ich freue mich immer, wenn ich sehe, aber es hat keinen Duft und damit ist es auch zur Verwendung nicht ganz so interessant. So richtig interessant ist dann das Duftveilchen oder das echte Veilchen oder das Märzenveilchen, wo sich schon der kleine Wolfgang Amadeus Mozart drüber gefreut hat. Komm lieber Mai und mache die die Bäume wieder grün und lass mir an dem Bache die kleinen Veilchen blühen. Er fand es sehr schön, aber das blüht schon im März und im Mai ist leider meistens verblüht. Aber das hat er nicht wissen können, er war ja, glaube ich, 6 Jahre alt, wo er das komponiert hat.
Ach so.
Sei zugestanden. Mhm. Das Duftveilchen hat eine ganz, ganz tiefe, ja, lilane Färbung, duftet ganz, ganz fein und süß, dieser typische Veilchengeruch, war in der Antike schon das Zeichen für die große Sehnsucht. Die Sehnsucht nach dem Frühling, die Sehnsucht nach der Liebe, nach dem Glück. Ich habe es ganz zu Anfang der Sendung schon mal gesagt, wenn die Frühlingsgöttin Persephone wieder auf die Erde kommt, dann erblühen die Veilchen unter ihren Füßen. Und es gab auch die Geschichte, dass die Nymphe Kalypso, das war auch so eine, ja, Nymphe der Aphrodite, die hat eine eigene Insel gehabt und auf ihrer Insel war ein Teppich von Veilchen. Und nur deshalb konnte sie den Odysseus so lange bei sich behalten, weil der so Sehnsucht bekommen hat nach der Nymphe Kalypso. Die Nymphe Kalypso war aber doch eine recht nette Nymphe. Die hat auch anderen geholfen, die in Nöten waren, in Liebesnöten, gell? Zum Beispiel der Schmiedegott Hephaistos. Der Schmiedegott Hephaistos war eher so ein grobschlächtiger Typ, glaub, ein Auge hat er bloß gehabt und Narben hier und da. Und der ist so auf die Aphrodite gestanden, gell? Auf die Liebesgöttin. Und was will jetzt die Liebesgöttin mit so einem schirchen Hund? Gell? Also der hat ihr überhaupt nicht gefallen. Aber die Kalypso hatte eine Idee. Und zwar hat sie dem Hephaistos gesagt, er soll es ganz einfach machen. Er soll sich von oben bis unten mit Veilchen einreiben. Dann kriegt die Aphrodite total Sehnsucht. Hat geklappt. Und sie hat ihn auch noch geheiratet sofort. Nur dann war leider der Veilchenduft verflogen und sie hat den gehabt und hat sich dann wohl anderweitig auch vergnügt. Ne? Aber die Veilchen als Sehnsuchtsmittel, die haben sich tatsächlich durchgezogen in der Geschichte. Man weiß aus dem 18. Jahrhundert von einem französischen Edelmann, der hatte eine eigene Veilchengärtnerei und die auch im Winter gezogen, damit er seiner geliebten Schauspielerin, einer gewissen Mademoiselle Clairon, täglich einen Veilchenstrauß schicken konnte. Hilft auch gegen Migräne, vielleicht hat die auch Migräne dann gehabt, wenn er sie immer genervt hat. Von der Königin Elisabeth I. weiß man, dass sie täglich eine Schälchen Veilchenblütentee gegen ihre Migräne getrunken hat.
Veilchenblütentee.
Und auch die Kaiserin Sissi, die hat die kandierten Veilchen geliebt. Die hat sich immer aus Frankreich importieren lassen, damit sie täglich ein kandiertes Veilchen essen kann. Das Veilchenkandieren, also ich habe es früher mal zum Kaufen gesehen, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und dann habe ich mal die furchtbare Idee gehabt, mit meinen Kindern zusammen Veilchen zu kandieren. Also man kann auch Spatzen frisieren oder Mäuse melken. Ich glaube, das geht einfacher. Man muss also diese Veilchen nehmen. Aha. Und dann tut man mit einem Eischnee, mit einem Eiweiß, mit einem flüssigen, tut man die einpinseln. Gell? Und das soll ja nicht an den Fingerpapa bleiben. Also man nimmt zuerst viele Veilchen, hat dann weniger, also es darf nichts Papa bleiben. Und dann mit einem ganz feinen Staubzucker tut man die dann bestreuen. Und dann tut man das in den Ofen und langsam trocknen lassen. Eine fürchterliche Arbeit, aber es schaut wunderschön aus. Und die Veilchen ist eben auch ein ganz, ganz großes Heilmittel, nicht nur bei Migräne wie von der Kaiserin Elisabeth, sondern auch bei Traurigkeit. Bei Traurigkeit, sie macht eine euphorische Stimmung, das Veilchen. Es ist ein Mittel für die Haut, um Wunden zu heilen. Da gibt es eine ganz berühmte Rezeptur von der Hildegard von Bingen, die grüne Veilchensalbe, die man auf Narben einreibt und damit tatsächlich auch alte Kaiserschnittnarben nach bis zu 20 Jahren wieder glätten kann. Das finde ich ganz extrem. Und eine ganz, ganz spannende Anwendung hat man gefunden noch beim Veilchen vor wenigen Jahren in einem Forschungsergebnis, weil die Veilchen sind auch bekannt als Hustenmittel. Man hat die als Hustensirup zubereitet und tatsächlich konnte man nachweisen, dass Kinder, die Asthma haben, wenn die Veilchenkonzentrat zu sich nehmen, vom echten Duftveilchen, dann haben die viel seltener Asthmaanfälle. Also eine ganz, ganz große Heilpflanze, die einfach nur wunderschön ist. Und letzten Samstag haben wir noch was Besonderes gefunden im Fünfseenland, ein echtes weißes Veilchen. Das sind die Duftveilchen, diese Märzenveilchen in einer weißen Varietät. Und da heißt es, wenn man ein Duftveilchen findet, dann hat man das ganze Jahr über Glück. Also ich bin jetzt froh und freue mich drauf und weiß auch, wo ich dann im nächsten Jahr hingewährt.
Nicht nur in den Tälern oder in der Ebene ist Frühlingsanfang, sondern auch in den Bayerischen Alpen. So auf die Nordseiten, da ist schon noch bis 1200 Meter runter. Teilweise viel Schnee, aber auf die Südseiten, auf die sonnenseitigen Hänge, da geht's schon los.
Da geht's schon los, vor allem, weil auch mit der Nordseite, wenn der Schnee da ist zum Skifahren, haut das gar nicht hin, weil es ja recht der Pappbatz ist, da bricht man sich ja alle Knochen. Also lieber wandern, und da sieht man natürlich jetzt gerade die Frühlingsblüher wieder im Bergwald. Das ist also jetzt traumhaft schön, und eine der schönsten Frühlingstouren, wie ich finde, das ist auf dem Heuberg im Inntal. Der Heuberg, der ist berühmt dafür, dass oben so viele Krokuswiesen sind. Die Bergkrokusse oder Alpenkrokusse oder Frühlingskrokus heißen es manchmal auch, die können in lila blühen oder in weiß, und die machen da also einen richtigen Teppich am Heuberg um.
Das ist gigantisch. Also am Heuberg war ich noch nie, aber am Mölltener Joch in Südtirol, da ist das auch, das ist ein ganzer Teppich.
Ein ganzer Teppich, unglaublich schön. Also das steht ja als Symbol für himmlische Glückseligkeit und für Hoffnung und für Freude. Und dabei aber, die einzelnen Blüten blühen ja nur 3 bis 4 Tage. Und die sind auch ganz empfindlich. Die machen sofort zu, wenn der Wolken kommt, und wenn es regnet, ist die ganze Pracht auch vorbei. Sie brauchen ein paar Tage Sonnenschein. Deswegen muss man schon immer so herwarten beim Heuberg, wie das Wetter ist. Also ein bisschen wärmer vorher. Und dann, wenn Sonnenschein ist, muss man gleich hingehen zum Anschauen und zum Träumen in den Krokuswiesen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Wanderung. Man geht vom Duftbräu aus auf einem breiteren Strassel auf einer kleinen Wiesen vorbei. Da sind die ersten schon. Und dann oben bei der Daffnerwaldalm, da sind dann diese großen Krokusvorkommen mit den kleinen Wiesenkelchen. Aber wenn es regnet, sind es wieder alle vorbei. Es ist ganz spannend, wann die blühen. Also die Kinder, die Gartenkrokusse können ja schon im Februar blühen, das kann der eigentlich auch. Der kommt halt einfach nach der Schneeschmelze raus, je nachdem, wenn das geschmolzen ist, wobei er heuer jetzt noch nicht ganz richtig da ist, obwohl der Schnee ein bisschen weg ist schon, das war eben wahrscheinlich zu kalt, da ist er nicht ganz rausgekommen. Und er kann auch sein, dass er in einem anderen Jahr erst im Mai kommt, weil ihm da die Temperaturen besser gefallen im Austrieb. Ganz spannend habe ich mal gefunden, ich habe im Saas-Fee, also in die Schweiz, in die Walliser Alpen, da haben die Krokusse tatsächlich erst im August blüht, weil es so lange dauert hat, bis da die Schneeschmelze weg war. Der Olanger soll man allerdings nicht, auch wenn das noch so hübsch ist und gut duftet. Der ist ziemlich giftig, der Krokus, wie alle Krokusse. Er macht Vergiftungserscheinungen mit Koliken und Durchfall, und das Ganze auch schon, wenn man angelangt hat und dann die Finger im Mund nimmt.
Ach so, überhaupt, das geht so schnell.
Das geht ganz, ganz schnell. Überhaupt so Frühlingsblüher im Bergwald können ganz schön giftig sein. Das bekannteste ist der Seidelbast. Der Seidelbast hat seinen Namen, das ist ein komischer Name eigentlich, das kommt von den Zeidler, von den Imker. Seidel war die Biene, das ist das alte Wort für die Biene. Und der Seidelbast ist eben der Baum, der kleine Baum, der für die Zeidler so wichtig ist, weil er die erste Tracht im Frühling ist. Der kann auch schon im Februar, im März direkt nach der Schneeschmelze blühen. Bei mir im Fünfseenland rund um Starnberg sind so die nördlichsten Vorkommen davon, und da blüht er tatsächlich im Februar meistens schon, und ist bei uns verblüht jetzt. In die Berg kommt er jetzt dann erst raus, und das schaut ganz, ganz lustig aus. Das ist nämlich wie ein Trockensteckerl. Ein einziges Steckerl steht da, das ist so 5 cm hoch, und vorne dran sind rosa Blütenpuschel. Und die duften phänomenal. Das ist eine Mischung aus Flieder und Rosen. Ein unglaublich guter Duft, aber Finger weg. Es ist tödlich giftig. Deswegen heißt es auch Kellerhals zum Beispiel. Kellerhals bezieht sich daraus, dass es den Hals zusammenschnürt und dass man keine Luft mehr kriegt. Also eine ganz, ganz giftige Pflanze aufgrund eines Kreislaufkollapses mit Atemnot. Und auch da ist bereits das Ganze hautgängig. Man darf es nicht in den Mund bringen. Das wurde früher auch tatsächlich als Abortivum verwendet, und der Nürnberger Stadtrat hat verboten, hat 1906 noch verboten, dass man den Seidelbast in den Verkauf bringt. Also sehr spannend, eine Pflanze, die sehr lange als giftig bekannt wurde, und ich finde es immer ganz wichtig, dass man den anschaut und dass man es die Kinder zeigt, weil Giftpflanzen, die Stinger normalerweise. Die sind weder so schön noch so lieblich und duften auch nicht gut. Und da werden Kinder schon sehr gerne hingehen. Ui, schau mal, was ist denn das? Haben meine eigenen auch gemacht. Ui, schau mal, duftet der so gut. Und dazu sagen, du, pass auf, das ist ganz, ganz, ganz tödlich. Das ist dann sehr beeindruckend, dass das so giftig ist.
Das ist auch ganz wichtig, dass man das mal sagt, weil so in die letzten Jahre ist immer wieder mal, hat man so das Gefühl gehabt, dass gerne mal erzählt wird, man kann eigentlich alles essen, was im Wald wächst.
Nein, das kann man überhaupt nicht. Es gibt schon ausnehmend viele Giftpflanzen, Pilze sowieso, da bin ich auch immer ganz vorsichtig, weil ich halt nur spezielle kenne. Aber auch von den Pflanzen, es gibt schon einige sehr giftige. Und da gehört bei uns im Wald dazu die Tollkirsche auf jeden Fall. Es gehört dazu der Seidelbast im Bergwald. Es gehört die Eibe dazu, die tödlich giftig ist. Ja, da könnte man den Samenmantel von den Eibenbeeren essen. Das ist das Einzige, aber... Also ganz ehrlich, ich muss auch nicht haben, nur dazu, weil es nicht gut schmeckt. Ja, gehört also auch noch dazu. Aber es gibt natürlich auch, und das ist so ein bisschen das, was habe ich gelesen, Back to the Roots heißt es ja, und das mit Root sind dann die Wurzeln gemeint, dass man ein bisschen zurückgeht und schaut, wie kann ich mich aus der Natur ernähren. Ist eine tolle Sache, wenn man weiß, was überhaupt essbar ist. Aber da muss man natürlich ja wissen, was nicht essbar ist. Mhm. Es tat aber jetzt tatsächlich am Heilberg auch was geben, was richtig gut schmeckt. Das ist nämlich die Zahnwurz, die neunblättrige Zahnwurz. Das ist ein kleines Pflänzchen, auch ein krautiges. Das hat gefiederte Blätter, schaut ein bisschen aus wie eine Hand und hat gelbe Glöckchen. Ganz zart gelbe Glöckchen. Und die, wenn man in die Hand nimmt und das schon ein bisschen zerreibt, dann merkt man richtig, das duftet nach Kresse. Ganz ein klarer Kressegeruch, das sind Senfölglykoside, was man da schmeckt. Und das kann man klar schneiden und auf ein Butterbrot, auf ein Käsebrot mit drauf tun. Und das ist ein ausgesprochen gutes Gewürz.
Gleich schauen wir noch auf den heiligen Narzissus. Jetzt sieht man schon in den Gärten oftmals die gelben Narzissen, die Osterglocken und es passt ganz gut heute. Heute am 18. März ist der Gedenktag für den heiligen Narzissus.
Ja, der heilige Narzissus ist ja eigentlich gar nicht so bekannt als Märtyrer und als Bischof von Girona, also in Spanien, in Katalanien ist er her. Der Legende nach soll der heilige Narzissus von Spanien aus über die Alpen geflohen sein, hat einen Teufel besiegt, natürlich Anno und Drachen getötet, super, und ist dann glücklich in Augsburg angekommen und hat da Quartier gefunden, und zwar bei der Hilaria und der Afra, diesen Stadtheiligen, die aber, und das hat er natürlich nicht gewusst, der heilige Bischof, also noch nicht heilig damals, aber der Bischof, die ein Freudenhaus geführt haben. Ne? Ist natürlich also sehr ungeschickt für so einen Bischof, aber die haben ihn also freundlich aufgenommen und haben mit ihm das Mahl geteilt und er hat dann abends mit ihnen diskutiert und das Brot geteilt und gebetet und da waren die zwei so begeistert, dass sie tatsächlich zum Christentum übergetreten sind, dann ihre Profession auch lassen haben, Anno. Und der heilige Narzissus ist tatsächlich dann wieder zurückgegangen, hat dann auch noch eine Fliegenplage heraufbeschworen, um Angreifer in seiner Heimatstadt loszuwerden. Deswegen ist er der Schutzpatron gegen die Fliegen. Aber er hat vor allem das Christentum nach Augsburg gebracht. Und heute, am 18. März, ist sein Gedenktag von dem heiligen Narzissus. Das passt deshalb ganz gut, weil nämlich in Nordspanien ein Großteil der europäischen Wildnarzissen wächst. Die Narzissen, das ist eine Unterfamilie von den Amaryllis-Gewächsen. Die meisten sind ein bisschen giftig, aber sie sind vor allem seit der Antike schon ganz, ganz berühmte und beliebte Gartenpflanzen, weil sie einfach sehr schön und sehr edel ausschauen und weil sie furchtbar gut duften. Die gibt es in groß und klein. Bekannt sind natürlich die gelben Narzissen, also die Osterglocke, die jetzt dann auch ins Osterkörbchen reinkommt als Zeichen der Hoffnung, dass es alles wieder schön wird. Die gelbe Narzisse kann bei uns auch wachsen. Man findet die manchmal wild tatsächlich noch, auch in die Bergwälder. Die gelbe Narzisse war schon in Pompeji bekannt. Da gibt es Wandmalereien mit der gelben Narzisse und mit der Dichternarzisse dazu. In England ist es die True Daffodil übrigens, also die einzig wahre. Und bei uns sagt man eine falsche Narzisse, weil die echte Narzisse ist bei uns die Dichternarzisse. Die Dichternarzisse, das ist die einzige, die tatsächlich bei uns wild vorkommt in Deutschland oder in Bayern eigentlich. Sie soll ja, am Rossgraben sei, bei der kleinen Geisach unter anderem. Und der genaue Standort wird aber geheim gehalten, weil sie so selten geworden ist. Meine Mama erzählt mir immer, sie war im Krieg in Bergen am Hochfellen und da waren die ganzen Wiesen Narzissenwiesen. Sind sie nimmer da, sie braucht auch wieder diese feuchten Bergwiesen, Trockenlegungen und aber auch auf Düngung reagiert die Dichternis-Narzisse extrem empfindlich. Sie ist eine wunderschöne Pflanze, ich finde, die schaut extrem edel aus. Die hat ja eine weiße Blüte und ist vorne dann ein golden, hat ein kleines goldenes Krönchen drin mit ein bisschen Rot. Das soll angeblich die Krone der Himmelsmutter Maria sein. Und dieser Duft, der ist ja wie narkotisch süß. Deswegen kommt das Wort Narzisse auch von Narkein, das heißt betäuben. Also ein betäubender Duft. Und entstanden ist natürlich die wieder, jetzt darf ich wieder ins antike Griechenland gehen, von dem Jüngling Narziss, der ja sich selbst so schön gefunden hat und immer sein Spiegelbild betrachtet hat. Und die Nymphe Echo, die hat er überhaupt nicht betrachtet und die ja, ist dann entschwunden und hat nur noch ihre Klagelaute gehört, deswegen das Echo, das man sieht. Aber der Narziss ist ertrunken und die Waldnymphen, weil nur sein eigenes Spiegelbild wollte, ist voreingestürzt und die Nymphen des Waldes haben ihn rausgezogen und aus seinem Körper ist ihm dann die Narzisse erwachsen, die wunderschöne. Ich finde, wenn man sich so vor eine Narzisse setzt, das ist wirklich eine Blume, die Sehnsucht bringen kann, die alles ausmacht, was Frühlingsblumen eigentlich machen. Sie ist so edel und schön und auf einmal ist wieder weg. Also ich liebe Narzissen. Und der Duft ist toll. Ich nehme die auch sehr, sehr gerne tropfenstweise auf eine Mischung von Kräuterauszügen. Wenn ich die heilkundig zusammenstelle in der Praxis, dann tue ich bei 200 Milliliter einen Tropfen Narzissenöl dazu, um das Ganze in der Compliance einfacher zu machen, dass die Leute es lieber einnehmen, weil es eben dann so gut duftet. Aber mehr als einen Tropfen für 200 Milliliter darf man nicht neiden, da haut es einen um. Das stinkt dann so wie da, wo der heilige Narzissus gelandet ist.
Mindestens. So intensiv ist
es. Aber so intensiv. Mhm. Aber wirklich eine wunderbare kleine Pflanze.
Die Osterglocken, die kommen jetzt ja wieder.
Die Osterglocken, die kommen jedes Jahr wieder. Das ist eine verwildernde Pflanze, die mag es eigentlich bei uns in die Gärten auch ganz gut. Und die kann man sich auch richtig merken, dass man es hat im Garten, weil die braucht man eben fürs Osterkörbchen ganz dringend. Man muss nur aufpassen, man darf sie nicht mit der freien Hand anlangen. Die sind nämlich ätzend und dann kriegt man so einen Blasenausschlag. Und wenn man die mit Handschuhe erntet zumindest und dann ins Osterkörbchen legt, dann ist es eben das Zeichen, ja, dass der Segen da ist. Und es heißt ja auch, die sind überhaupt daher gekommen, dass eine kleine Nymphe in der Sonne gesessen ist und zu Ostern dann die Sonne auch den Menschen gebracht hat und die Osterglocken ausgeschüttet hat. Ja, die schönste Osterglocke übrigens, die ist am Westgrat vom Rossstein, aber ich glaube, die hat da jemand gepflanzt, weil dort hat es überhaupt nicht hinpassen. Aber da freue ich mich jedes Jahr wieder, wenn ich da zu Ostern, ist nämlich meistens schon schneefrei, da kann man dann aufgehen und da ist eine einzelne Osterglocke. Und die ist also bestimmt schon seit 30 Jahren um. Also sehr ausdauernd, auch in die Berge.
Du, ist das da Tegernseer Hütte oder wo?
Tegernseer Hütten, genau. Genau,
Rosenbuchstor.
Rosenbuchstor, aber nicht, wenn man den Altweibersteig raufgeht. Mhm. Da ist ja auf der Nordseite der Altweibersteig, den kann man jetzt noch nicht gehen, da ist zu viel Schnee drin. Das ist auch ganz lavinös, das ist sehr steil. Sieht man übrigens auch am Bewuchs, da ist ganz, ganz viel Eisenhut drin und die Plätschen sind drin und der Alpendost. Das sind meistens so Lawinenreißensteile, also sehr gefährlich, aber der Westgrat ist schneefrei und da kann man jetzt schon aufgehen. Man muss bloß aufpassen, weil es kann vereiste Stellen geben. Aber wenn es richtig sonnig ist, ist richtig schön.
Astrid Süssmuth, unsere Kräuterexpertin auf BR Heimat. Wann kommst du das nächste Mal zu uns?
Das nächste Mal komme ich nach Ostern wieder, am 8. April. Und da haben wir ein sehr schönes Blumenbergthema und zwar besuchen wir da alle bayerischen Blumenberge nach Regierungsbezirke.
Respekt. Freuen wir uns drauf.
Ich sage Dankeschön und einen schönen Tag noch. Ja.